Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, wenn der Rapper Haftbefehl nach Hause kommt, dann klingt das manchmal so.
Hallo. Wieso, wo hast du denn geschenkt bekommen?
200 Stück.
Ja, von wem?
Von dir.
Von deinem heimischen Verehrer.
200 Rosen vom heimlichen Verehrer. Das sind Szenen einer Ehe. Seit über 15 Jahren sind Hafti und seine Frau Nina verheiratet. Und nach der sagenhaft erfolgreichen Doku über den Babbo weiß die ganze Welt, dass diese Ehe nicht immer nur ein Spaziergang ist. RTL Plus bringt jetzt die Home Story dazu. Einen Videopodcast, der sich ausschließlich um das Paar dreht. Was davon zu halten ist, das besprechen wir in einer guten Viertelstunde hier im Kompressor. Erstmal schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am Wochenende wurde bekannt, dass der Autor Erich von Däniken im Alter von 90 Jahren gestorben ist. EVD, wie ihn seine Fans nannten, wurde vor allem durch eine These bekannt. Außerirdische seien vor langer Zeit auf der Erde gewesen und hätten Religionen gestiftet. Als Beweis zog er urzeitliche Darstellungen aus verschiedenen Kulturen der Welt heran. Von vielen verlacht für seine These, war er doch einer der erfolgreichsten Autoren weltweit. Nach eigenen Angaben hat Erich von Däniken etwa 70 Millionen Bücher verkauft. Und das lässt sich sagen, er war ein brillanter Erzähler. In seiner Wissenschaftsfeindlichkeit allerdings war er sicher nicht nur harmlos. Wir hören ihn hier mal im Originalton.
Was ist der Zeitgeist? Der Zeitgeist gab es vor Jahrtausenden, der Zeitgeist gibt es gestern, der Zeitgeist gibt es heute, der Zeitgeist gibt es morgen. Der Zeitgeist ist die gerade herrschende Vernunft. Was eine Mehrheit glaubt, es sei so, ist vernünftig. Wer gegen den Zeitgeist aufsteht, wird als unvernünftig abgetan. Seid unvernünftig.
Erich von Däniken, der jetzt im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Mein Kollege Fabian Dietrich ist jetzt bei mir im Studio. Denn Fabian, du bist Erich von Däniken vor einigen Jahren persönlich begegnet. In welchem Zusammenhang war das und wie war dein Eindruck von ihm?
Ja, ich habe ihn porträtiert. Ich habe was über ihn geschrieben und er hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Ich habe ihn da besucht in einem kleinen Dorf in der Nähe von Interlaken in der Schweiz. Der wohnt da ganz schön oben auf dem Berg. Und dann hat er wie so Audienz gehalten, mehrere Tage lang erinnere ich mich noch. Und ich hatte den Eindruck, dass das ein sehr, dass er satt war, dass er so enorm selbstbewusst aber auch war und dass er so ganz zufrieden auf sein Leben zurückgeschaut hat. Also das war so, dass er wie so eine Audienz immer gehalten hat. Also da um ihn herum schwirrten immer irgendwelche Leute, irgendwelche Professoren aus Südamerika und irgendwelche Ufologen und also es war sehr illuster, die Schar, die er da so um sich geschart hat.
Und hatte er da auch möglicherweise Kritiker? Also hast du den Eindruck gehabt, da waren nur Leute, die so seine Thesen von ihm hören wollten oder hat er sich auch richtig da vielleicht mit Leuten in Disput verstrickt?
Nee, ich habe es natürlich schon versucht, meiner journalistischen Pflicht nachzukommen, ihn auch mit den eher abwegigen Dingen, noch abwegigeren Dingen zu konfrontieren, die er so von sich gegeben hat. Nämlich, also je älter er wurde, desto mehr hat er ja irgendwie so um Aufmerksamkeit auch gebuhlt und hat seine These dann auch insofern nochmal verstärkt, dass er wirklich irgendwann behauptet hat, er hätte einen Außerirdischen getroffen, er hätte es nur der ganzen Welt noch nicht gesagt. Das war so irgendwann so eine Steigung. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich ihn dann darauf angesprochen habe, da schien ihm das dann eher peinlich zu sein und da wollte er gar nicht mehr drüber reden. Er war dann, ist dann wieder so zu seinem Urthema zurückgekommen.
Wir haben gerade gesagt, also 70 Millionen Bücher soll er verkauft haben. Wie erklärst du dir diesen enormen Erfolg?
Ja, Wahnsinn. Also diese Zahl, das erreicht ja normal kein Mensch erreicht noch so eine hohe Zahl von Buchverkäufen. Also Erich von Däniken war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also der hatte seinen Durchbruch Ende der 60er Jahre, 1968 genau. Der hat eine extrem steile These aufgestellt, nämlich eben Außerirdische waren da und haben quasi alle Weltreligionen gestiftet. Das ist uns nur noch nicht aufgefallen. Ihm ist es aufgefallen. Und er ist dann eben voll auf der Welle der UFO-Hysterie geritten. Er war Anti-Establishment, was damals natürlich auch irgendwie gut war. Die Hippies fanden ihn toll, weil er irgendwie so abseitig war. Er hat Besuch von Timothy Leary gekriegt Und zugleich gab es aber auch, glaube ich, bei so Normalbürgern so eine Sehnsucht nach Abenteuer, nach fremden Kulturen, weil Erich von Däniken ist ja um die ganze Welt gereist und hat dann da irgendwelche Keilschriften gefunden und irgendwelche indigenen Kulturartefakte, die da alle irgendwie perfekt in seine These reinpassten, hat dann den Cargo-Kult aus der Südsee vermischt mit Hieroglyphen, die dann angeblich Sendemasten zeigten. Und es konnte ich dann irgendwann schon gar nicht mehr hören in den Tagen, weil ich war, waren immer diese Nazca-Linien, angebliche Landebahnen in Peru, das wurde sehr, sehr oft erwähnt.
Okay.
Genau, und das, was ich wirklich faszinierend und erstaunlich finde, ist, der Mann hat eigentlich immer dieselbe Geschichte erzählt. Seit 1968 bis zu seinem Tod hat er immer dieselbe Geschichte erzählt und 40 Bücher darüber geschrieben, die eigentlich wahrscheinlich alle relativ identisch sind. Und ist sich total treu geblieben.
Er ist ja aber auch die ganze Zeit heftig kritisiert worden. Also es hieß immer wieder, im Grunde sei das methodisch alles unhaltbar. Quellen würden fehlen, das seien alles nachweislich falsche Behauptungen. Wissenschaftsfeindlich, dieser koloniale Unterton wurde immer wieder kritisiert. Warum hat ihm diese Kritik überhaupt nicht schaden können?
Weil man im Endeffekt da Äpfel mit Birnen verglichen hat. Der Mann war kein Wissenschaftler, der wollte auch nie ein Wissenschaftler sein, der war Hotelier und hat in seiner Freizeit an dieser These gestrickt. Mhm. Ne? Natürlich war der nicht wissenschaftlich korrekt, natürlich hat der einen Fehler an den nächsten gereiht insgesamt, aber es konnte ihm im Endeffekt nie einer nachweisen, dass nicht wirklich doch irgendwann Außerirdische auf der Erde gewesen sind. Ne? Also das gehörte dann irgendwie auch so zu diesem Gesamtkonstrukt Erich von Däniken, dass da irgendwie seine Kritiker am Start waren und immer irgendwelche Forscher irgendwie ganze Bücher über ihn geschrieben haben. Ja? Also das hat dann seinen Erfolg natürlich auch noch weiter genährt.
Jetzt würde man gerade mit dem heutigen Blick doch auch noch mal mehr kritisieren, das, was Däniken wirklich gefährlich gemacht hat, nämlich dieses Verschwörungsdenken, dieses Stichwort Fake News. Mindestens seit 2003 hat er ja seine Bücher auch in dem wirklich rechtsesoterischen, auch rechtsextremen Kopfverlag veröffentlicht. Was würdest du dazu entgegnen?
Ja, das stimmt schon. Das macht Erich von Däniken als Figur auf jeden Fall total interessant, weil er in der Hinsicht auch so eine Art Pionier war. Also er war einer von denen, die wirklich an allen Gatekeepern, die es damals auch gab, vorbeigegangen ist. Also alle Verlage hatten ihn eigentlich abgelehnt. So, der ist nur irgendwie durch wahnsinniges Glück hat er einen Verlag überhaupt gefunden, der dann, glaube ich, auch noch sein Buch sehr weit umgeschrieben hat. Und er ist wahnsinnig groß geworden, trotz aller Widerstände. Und er hat sich auch überhaupt nicht aufhalten lassen. Und solche Figuren gibt es ja heute immer mehr und immer häufiger durch das Internet. Also Leute, die so komplett sich eigene Welten erschaffen, völlig faktenfrei argumentieren. Und da war er, glaube ich, schon so ein Vorläufer, würde ich sagen. Also da gibt es definitiv Ähnlichkeiten. Ich würde aber auch ihn jetzt nicht in eine Reihe stellen wollen mit anderen AutorInnen vom Kopfverlag, nämlich was der nie gemacht hat, Erich von Däniken, ist, dass er niemanden aufgehetzt hat und dass er das nie so ins Extreme getrieben hat und auch nie sozusagen ins Politische gegangen ist, nach dem Motto, der Staat will euch alle vergiften, er will euch alle reinlegen oder irgendwie was gegen Menschen aus anderen Kulturen oder so gesagt hat, also da irgendwie eine Form von Rassismus bedient hat. Ne? Also es gibt so ein Beispiel, was er mir auch erzählt hat. Das ist vielleicht auch nicht so ganz bekannt, aber es gab ja oder es gibt die immer noch, glaube ich, die Raelianer-Sekte, so eine französische Sekte von einem französischen Sportjournalisten gegründet, der hat sich dann Rael genannt und der hat seine komplette Religion auf Erich von Däniken aufgebaut.
Ach,
nämlich,
okay.
Genau, und er hat nämlich einfach erzählt, hey, die Außerirdischen waren da und ich habe sie aber noch getroffen und die haben gesagt, ich bin jetzt der Anführer.
Okay,
hier.
Ja, tricky.
Tricky, genau. Mhm. Und der hat das nochmal auf die Spitze getrieben und Erich von Däniken sagt mir auch so, hey, er findet es so schlimm, was der gemacht hat und hat ihm mehrfach gesagt, er soll aufhören mit dem Quatsch und aufhören, die Leute so zu belügen und so zu betrügen. Und das war Erich von Däniken, glaube ich, nicht. Also er war niemand, der Macht gesucht hat und Macht ausnutzen wollte.
Interessant, aber auch vielleicht noch, um diesen doch auch schweren Vorwurf noch mal kurz zu zitieren, dass ihm ja immer wieder unterstellt wurde, so eine Art kolonialen Unterton gehabt zu haben. Also er hat ja schon dem Sinn nach auch gesagt, also diese ganzen Bauwerke, die man eben findet in antiken Städten, die sind viel zu komplex für damalige Menschen. Aber du sagst, dass er auch eben durchaus kritisch war gegenüber dem, was in der Bibel zum Beispiel
schon. Total, total. Also das hat er auf alles übertragen. Das war natürlich nur ist natürlich einfacher, mit was Fremden zu argumentieren, mit irgendwie einer Keilschrift, die dann aussieht wie ein Computer oder so. Oder eine irgendwie Hieroglyphen, die dann irgendwie aussehen wie jetzt ein Raumschiff oder so. Das ist natürlich viel eindrücklicher und viel bildlicher, als jetzt irgendwie in Bibeltexten herumzugraben. Und da, ganz ehrlich, wenn man sich mit Theologen hier anlegt, da wird man schon auch schneller, glaube ich, widerlegt, als wenn es jetzt mit Leuten, die sich irgendwie mit den Nazca-Linien in Peru auskennen, wenn man das macht.
Der Schweizer Parawissenschaftler und Präastronautiker Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Mein Kollege Fabian Dietrich hatte den Buchautor noch persönlich getroffen. Ganz herzlichen Dank dir.
Gerne.
Ende Oktober erschien die Dokumentation Babbo, die Haftbefehl-Story über den Rapper Haftbefehl. Und Wochen, um nicht zu sagen monatelang, gab es in Deutschland kaum ein anderes Thema als die Drogensucht des Rappers und auch seine Beziehung zu seiner Frau Nina und die Rolle der Musikindustrie. Jetzt legt das Paar gemeinsam mit RTL Plus nach und veröffentlicht einen Videopodcast. Die Kulturjournalistin Aida Bagernejad hat sich die ersten 3 Folgen für uns angeguckt. Hallo Aida.
Hallo.
Setzt dieser Podcast eigentlich die Geschichte, die in dem Film erzählt wurde, dann fort?
Eigentlich nein. Die Doku war ja ein sehr harter Blick auf den Aufstieg und Fall von Aykut Anhan, wie Haftbefehl eben in seinem bürgerlichen Leben heißt, und hat so ein sehr krasses Bild seiner Drogensucht gezeigt. Da gab es viel zu kritisieren. Es ist im letzten Jahr auch im Kontext der Veröffentlichung des Films ja auch passiert. Es gab viel Diskurs im Feuilleton. Aber dieser Podcast, den sie jetzt gemeinsam mit diesem anderen Streaming-Service RTL Plus eben veröffentlichen, der geht in eine ganz andere Richtung. Es ist ein Pärchen-Podcast, zumindest in diesen ersten 3 Folgen, die online sind. Da erzählt das Paar von seiner Kindheit, seinem Kennenlernen und ihrer Beziehung.
Aber das ist ja erstmal ziemlich ungewöhnlich für so einen harten Rapper, oder?
Ja, würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt sagen. Auch in der Doku ging es ja immer wieder um die Beziehung zwischen Aykut und Nina Anhan. Und er ist auch nicht der erste Rapper, der einen Pärchen-Podcast oder einen Beziehungspodcast macht. Bushido hat es vor ein paar Jahren vorgemacht mit seiner mittlerweile von ihm getrennt lebenden Frau Anna Maria Fertschichi. Und interessanterweise gab es auch beim gleichen Sender noch einen großen Beziehungspodcast, die auch mittlerweile getrennt lebenden Influencer Marie Nasemann und Sebastian Tigges. Also Beziehungspodcasts, die sind schon sehr beliebt. Auch Rapper machen welche. Das Publikum findet sie gut, weil sie so ein Blick durchs Schlüsselloch sind. Und gleichzeitig hilft es bei der Normalisierung der Beziehungsherausforderung, glaube ich, wenn man so zuhört. Ah, auch die Promis haben die gleichen Beziehungsprobleme.
Ja, und ich meine, Nina und Hafti sind noch zusammen. Das heißt, man kann sich da möglicherweise ja auch wirklich auf einen richtig guten und effektiven Beziehungsratgeber freuen, oder?
Naja, das wäre vielleicht spannend und vielleicht gut für uns alle, weil die sind ja seit über 15 Jahren, wie du vorhin gesagt hast, verheiratet. Aber nee, es fühlt sich eher so an, als würden wir so einem Kennenlernspielchen zuhören. Das Paar ist aber gleichzeitig schon so lange zusammen, hat 2 Kinder. Sie reden hier nicht so frei von der Leber weg. Die haben von der Produktion kleine Moderationskärtchen in die Hand gedrückt bekommen und stellen sich gegenseitig Fragen wie: Gab es bei euch Familientradition? Oder was war deine größte Angst als Kind?
Okay.
Und ab und an hakt dann eine unbekannt und unbenannt bleibende Redakteurin nach, die man selbst beim Videopodcast nicht sieht. Es wirkt so ein bisschen so, als würde es Paar so leidlich motiviert einen Fragebogen beantworten und dann kommt so eine Stimme aus dem Off, die so ein bisschen versucht, was rauszuschieben.
Aber ab und zu werden die doch dann schon sehr aus dem Nähkästchen plaudern, oder?
Selten, denn das Frage-Antwort-Spiel, das lässt nicht wirklich zu, dass es so richtig tief geht. Es gibt immer mal wieder so spannende Momente, in denen Aykut Anhan von seinen Erfahrungen zum Beispiel mit Sicherheitsbehörden spricht, mit Rassismus in der Schule, was er erfahren hat, und Nina Anhan teilt dann ihre Gefühle dazu, aber so richtig tief geht das Gespräch dann nicht, so richtig weiter geht es nicht. Und die Nachfragen dieser Redakteurin im Hintergrund, die helfen dabei auch nicht wirklich. Ich finde, das Paar wirkt trotzdem irgendwie sympathisch und geradezu süß. Also die kuscheln irgendwie da auch im Video. Aber als Format bleibt es schon hölzern und manchen Momenten richtig gehend zynisch, wenn etwa die unterschiedliche Kindheit zur Sprache kommt. Die schwäbische Bilderbuchjugend von Nina Anhan und die traumatische Kindheit von Aykut Anhan.
Genau, nämlich in der Dokumentation Babu, da erfährt man ja sehr viel über diese Kindheit von Aykut Anhan. Da geht es wirklich ja ans Eingemachte. Es geht um den Suizid seines Vaters, seinen Aufstieg als Rapper. Kommt denn der Podcast durch diesen Fragebogen dem Paar auch so nah?
Nee, wenn man die Doku nicht gesehen hat oder die Musik von Haftbefehl nicht kennt, dann wird es auch nicht sehr leicht mitzukommen, denn zusätzlich erklärt oder eingeordnet wird hier gar nichts. Weder von der Redakteurin aus dem Off, noch erklären sich die Anhans. Und irgendwie finde ich das auf eine Art angenehm, weil es wirkt wie so eine Verweigerung, dem Sender und dem Publikum eine Performance zu bieten.
Wie meinst du das?
Also man hat nicht das Gefühl, dass da ein Paar sehr strategisch seine Beziehung monetarisiert. Natürlich tun sie das, sie haben ja den Vertrag unterschrieben. Aber sie spielen uns kein Entertainment vor. Sie spielen uns jetzt auch nicht vor, Beziehungsratgeber zu machen. Sie machen sich irgendwie nicht so nackt und angreifbar, wie man es vielleicht erwarten würde. Besonders bei dem Sender, der immerhin Formate wie Dschungelcamp und Co. sonst auch veröffentlicht. Wer hinter der Bezahlschranke von RTL Plus diese Videoversion schaut, was ich mir dann angeschaut habe, der sieht das Paar total unglamourös auf seinem privaten Sofa sitzen. Ihr Hund ist in der Ecke vom Bild zu sehen, man hört die Kinder im Hintergrund, teilweise das Gespräch der Eltern kommentieren. Das soll alles, glaube ich, sehr persönlich wirken, wirkt aber für mich eher so, als hätte man sich so ganz schnell was zusammengeschustert, ohne großes Produktionsbudget, um vom Hype, um das Paar noch irgendwie was mitzunehmen.
Ja. Mhm.
Und Aykut Anhan, der zeigt in der Doku ja auch, oder seit der Doku zeigt er sein Gesicht nicht mehr, weil seine Drogensucht zu Verletzung seiner Nase geführt haben. Und er hat sich den Kopf in so einem Schal gewickelt und klingt auch die ganze Zeit total dumpf. Also das würden wir hier im Deutschlandfunk nicht machen. Und man sieht ihm so richtig an, dass mit dem halben Gesicht, dass man sieht, dass er hier das Ganze seiner Frau und dem Honorar zuliebe macht. Und das führt für mich zum allerbesten Moment im ganzen Podcast, der Verabschiedung von Aykut Anhan in Folge 2.
Bester Kanal, V47, Spaß. Nee, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für die Einschaltquoten, wir brauchen Geld.
Also man kann nur hoffen, dass sich das für die beiden immerhin erfüllt und dieser Wunsch in Erfüllung geht, ja.
Aida Baganejad hat für uns die ersten 3 Folgen des Videopodcasts Nina und Aykut angeguckt. Das können Sie ihr nachtun auf RTL Plus. Ganz herzlichen Dank, Aida.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Christiane Abelein.
Der große Gewinner der Golden Globes ist der Film One Battle After Another. Er erhielt 4 Auszeichnungen in wichtigen Kategorien, und zwar als beste Komödie, für die beste Regie, das beste Drehbuch und für Nebendarstellerin Tiana Taylor. Neu bei den Globes war in diesem Jahr der Preis für den besten Podcast. Hier gewann die Interviewsendung Good Hang with Amy Poehler, der gleichnamigen Komikerin. Die deutschen Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Komponist Hans Zimmer und sein in Deutschland geborener britischer Kollege Max Richter gingen beim Globe für die beste Filmmusik leer aus. Dafür erhielt das Netflix-Phänomen K-Pop Demon Hunters gleich 2 Preise. Als bester Animationsfilm und mit dem besten Song Golden, der in Deutschland offizieller Sommerhit 2025 war. Der Louvre bleibt heute geschlossen, zum 2. Mal seit Mitte Dezember komplett. Der Grund? Die Mitarbeitenden streiken wieder. Sie wollen bessere Arbeitsbedingungen erreichen, sehen aber keine ausreichenden Fortschritte in den Verhandlungen mit der Leitung des Pariser Museums und dem französischen Kulturministerium. Am Vormittag stimmten mehr als 300 Beschäftigte bei einer Vollversammlung für den Streik, teilten die Gewerkschaften mit. Wer für heute bereits Tickets gekauft hatte, bekommt das Geld laut der Homepage des Louvre ohne weiteres Zutun zurückerstattet. Ein anonymes Bild, das auf den ersten Blick den Kopf eines bärtigen Mannes zeigt. Wie sich herausgestellt hat, soll es sich hierbei um eine Studie des flämischen Meisters Peter Paul Rubens handeln. Vor 3 Jahren konnte der frühere Brüsseler Galerist Klaus Müller das Bild kaufen. Für weniger als 100.000 Euro. Zuletzt waren Rubens-Studien für ein Mehrfaches dieser Summe verkauft worden. Im vergangenen Jahr ließ der Kunsthändler das Werk vom früheren Direktor des Rubens-Hauses untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass es tatsächlich von Rubens stammen soll. Das Bild birgt noch eine Besonderheit. Im großen, buschigen Bart versteckt sich das Gesicht einer Frau. Besser erkennbar, wenn man das Gemälde auf den Kopf stellt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Oh, Christiane Abelein ist noch am Leben. Sie muss einfach mal husten, wie das um diese Jahreszeit hier auch sehr, sehr in Ordnung ist. Ich bin Gesa Ufer. In unserer kleinen Sportserie prüfen wir hier im Kompressor gerade bestimmte Disziplinen auf ihren Popfaktor. Einen sehr starken Imagewandel hat da unsere heutige Sportart hingelegt, was früher vielen eher so nach Klassenfahrt, Brotzeitdose und sagen wir anstrengender Sinnlosigkeit klang. Das heißt heute Slow Movement, Mindful Walking oder schlicht Wandern. Denn wer dieser Tage wandern geht, der geht nicht spazieren, er oder sie reflektiert und ist wahrscheinlich auf dem direkten Weg zu sich selbst. So wenigstens das Klischee, unsere Kollegin Susanne Burg über Wandern als Popphänomen.
Das Wandern ist eine seltsame Kulturtechnik. Wir praktizieren sie seit Jahrtausenden und trotzdem wirkt sie, als sei sie direkt aus einem aktuellen Achtsamkeitsratgeber gefallen.
Guck dir das an, diese ganzen Leute. Latschen den ganzen Tag auf der Suche nach Gott oder Erleuchtung oder Sex. Die haben Hunger, müssen aufs Klo und stehen trotzdem hier an für so einen Stempel.
Also, genau wie du.
Wandern ist nämlich keine Fortbewegungsmethode, sondern eine Therapieform, spirituelles Coaching oder stille Rebellion. Menschen befinden sich nicht auf einem Ausflug, sondern in einer inneren Transformation.
After I lost myself in the wilderness of my grief, I found my own way out of the woods.
In Der große Trip bricht Reese Witherspoon als Cheryl Strayed traumatisiert auf den Pacific Crest Trail auf, schleppt einen Rucksack voller Vergangenheit und findet, Überraschung, am Ende sich selbst. Das Wandern ist hier ein Bootcamp für die Seele. Eine der wenigen Therapieformen, bei der man stets sofort einen Platz kriegt und zuverlässig mit Sinn versorgt wird.
After two rambling years comes the final and greatest adventure.
Und dann gibt es die Puristen, die radikale Variante. Into the Wild unter der Regie des ultimativen Draufgängers Sean Penn.
The false being within victoriously conclude the spiritual revolution.
Wandern bedeutet in dem Film von 2007 nicht, ich suche mich selbst, sondern eher, ich suche eine Alternative zur Gesellschaft. Und zwar weit weg von Menschen, Supermärkten und funktionierenden Heizungen. Wandern wird hier zur ideologischen Kampfansage unter dem Motto, ich kündige den modernen Lebensstil. Interessant ist dabei, dass ausgerechnet diese Flucht aus den Mühlen des Kapitalismus längst selbst zu einem Wirtschaftszweig geworden ist. Hightech-Jacken, handgegerbte Minimalismus-Rucksäcke und authentische Outdoor-Ästhetik verkaufen sich hervorragend, als würde Erleuchtung ohne Funktionsfaser gar nicht stattfinden. Wandern ist so zur paradoxen Uniform des Antikonsums geworden. Man rebelliert gegen die Gesellschaft, aber bitte mit Gore-Tex. Und manchmal wirkt es so, als würde nicht die Natur rufen, sondern der Algorithmus, der uns die neuesten Trailschuhe empfiehlt.
We lost everything. Our home, our livelihood.
Für das britische Paar Rainer und Moth Wynn wird das Gehen entlang der britischen Küste zum existenziellen Rettungsanker, nachdem sie durch eine Fehlinvestition Haus und Vermögen verloren und Moth dazu noch tödlich erkrankt ist. Der Salzpfad basiert angeblich auf einer realen Geschichte, löste aber eine Diskussion aus, weil vielleicht doch nicht alles an der Geschichte so wahr war. Die Erwartung, dass Wandern immer die reine, unverfälschte Wahrheit liefert, prallt hier auf die Mechanik der Popkultur, die aus jedem Schritt einen Mythos machen will.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus.
Das Motiv des Wanderers als tragischer Figur ist nicht neu. Schuberts Winterreise von 1827 ist im Grunde ein 24 Lieder langer Spaziergang durch emotionalen Permafrost. Der Wanderer stapft durch Schneelandschaften, während sein Herz langsam erfriert. Ein musikalisches Burnout, bevor es das Wort gab. Auch die moderne Popmusik hat die Metapher des Unterwegsseins wiederentdeckt. Allerdings weniger schwermütig als Schubert.
There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move.
Bei Miley Cyrus ist der Weg buchstäblich das Ziel. Das Lied ist eine Hymne auf das Durchhalten, das Weitergehen, selbst wenn Steigungen und Stolpersteine nerven. Rein musikalisch ein Stadionhit, inhaltlich fast schon ein Coaching-Seminar in Wanderschuhen. In allen kulturellen Varianten ist Wandern letztlich ein einziger großer Versuch, sich selbst wieder zu spüren. Es ist die Idee, dass Erkenntnis nicht im Sitzen passiert, sondern im Gehen.
Ich bin immer weg.
Das klingt lapidar, aber in der Kulturgeschichte des Wanderns bedeutet es, ich gehe jetzt raus und wahrscheinlich komme ich als jemand anderes wieder. Manchmal allerdings laufen Menschen auch nur für die Liebe los. Wie erfrischend, dass Wandern auch einfach mal Spaß machen darf. Oder zumindest im Takt funktioniert.
Susanne Burg über Wandern als Selbstfindungsmarketing. Ab Freitag wird Frankfurt am Main offiziell zur Welthauptstadt des Designs, zur WDC 26, der World Capital of Design. Klingt erstmal mehr als doll. Alle zwei Jahre wird dieser Titel vergeben. Und in diesem Jahr soll nicht nur die Stadt Frankfurt, sondern dazu noch das gesamte Rhein-Main-Gebiet führend in Sachen Design sein. Wie es genau dazu kam und was das genau für die Region bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Laura Ebert. Sie ist Designkolumnistin beim Monopolmagazin und jetzt in der Leitung. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo.
Die Veranstalter und Veranstalterinnen, die laden uns alle ein, Zitat, die Zukunft, auf die wir Lust haben, gemeinsam zu entwerfen und anzugehen. Das klingt ja geradezu nach einer Revolution durch Design. Wer steckt denn eigentlich hinter dieser Idee?
Also initiiert hat das der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Marc Josef. Und auch der hessische Ministerpräsident hat das mit angeschoben. Und jetzt steckt dahinter ein riesengroßes Team an Organisatorinnen, Programmmachern und Macherinnen, die das Programm entwickelt haben. Und deswegen klingt dieses Motto wahrscheinlich auch so groß. Es gibt sogar mehrere Motti. Ein anderes ist Looking Forward, das Morgen gemeinsam gestalten. Also man merkt, der Designbegriff ist ziemlich weit gefasst. Es geht hier nicht nur um Stühle und um Lampen, sondern es geht um eine ganz große Leitfrage, nämlich was kann Design eigentlich leisten? Damit ist nicht gemeint, also wie funktioniert ein Mülleimer besonders gut, sondern das ist ganz groß gedacht, Design soll hier darauf geprüft werden, was es für die Gesellschaft und für das Miteinander und sogar für die Demokratie leisten kann.
Aber wie wird man eigentlich World Design Capital? Also könnte jetzt auch Kattenfenne oder Stirpe Oehlingen sagen, ich möchte Design Capital werden?
Das können die sagen, aber die müssen sich das leisten können. Also ganz kurz und knapp, man bewirbt sich und zahlt recht viel Geld an die Organisation, die dahinter steckt. Die sitzt in Kanada und die gibt auch die Regularien vor, also etwas zu Inhalten und Veranstaltungsdichte. Deswegen ist das auch die Region, die dahinter steckt, denn das kostet nicht wenig. Ich glaube, so über 20 Millionen haben die investiert dafür. Das können sich, glaube ich, kleine Dörfer nicht ganz leisten.
Und was haben die dann davon? Also wenn man jetzt auch vielleicht nochmal in die Vergangenheit schaut, welche Städte waren denn bereits Design Capital und kann man sagen, das hat diesen Städten was gebracht?
Also 2024 war das San Diego und Tijuana zusammen und ich muss sagen, an mir ist das komplett vorbeigegangen. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, aber sicher werden da Investitionen getätigt, die für lokale Industrie oder ja auch Infrastruktur Vorteile bringen. Und ja, auch in Hessen stecken da natürlich wirtschaftliche und politische Interessen dahinter. In Hessen sind am 15. März Kommunalwahlen und das wäre so ein bisschen auch mein Kritikpunkt an der WDC 26. In Frankfurt und Rhein-Main-Gebiet, man merkt, dass da ja sehr viele Interessen dahinter stehen und nicht wirklich nur da die tollsten Designstudios der Region und die tollsten Hersteller gezeigt werden. Im November, da gab es so eine Vorstellung des Programms schon mal in Frankfurt, wo ich war. Und dann hat man da so ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen wild wird, wenn es ja eigentlich um soziale Fragen und Gemeinschaft und Demokratie gehen soll, aber dann auch ein sehr hochpreisiges und damit doch eher undemokratisches Hochhausprojekt auch vorgestellt wird. Also man will sehr viel zeigen dort.
Aber was mir noch nicht so ganz klar ist, wenn du auch sagst, du hast eigentlich bisher noch nicht so viel gehört von den Städten, die schon mal diese Hauptstadt waren. Also irgendwas muss es ja doch für die Region bringen. Sind es dann viel, viel mehr interessierte Touristinnen, Touristen? Also wo genau ist der Benefit?
Naja, davon gehe ich aus. Also es wird im August ein Kulturfestival geben in Frankfurt, das wirklich ja wahrscheinlich dann eine breite Masse anzieht. Es gibt aber eben auch was für spezialisierte Designinteressierte. Zum Beispiel gibt es den WDC Campus, wo sich Projekte aus den Hochschulen vorstellen, was ein bisschen spitzer ist. Dann gibt es im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt die Ausstellung Design for Democracy, die sowohl ja, Publikum als auch Interessierte anzieht. Und da gibt es auch die WDC-Zentrale, wo Workshop- und Diskursformate sind. Und dann gibt es Konferenzen im Oktober. Im Juni gibt es eine Design Week, die man sich mal anschauen sollte. Die könnte Potenzial haben, weil das gibt es in Deutschland noch nicht so viel. Ja, dass es dann wirklich auch an ein Fachpublikum richtet. Und das ist, ja, es ist sehr breit, dieses Programm. Und ich denke, das soll auch der Benefit sein, dass man sehr viele Leute anspricht. Es gibt Ausstellungen, es gibt Kulturprogramme, es gibt kleine Organisationen, die vorgestellt werden. Also das Ganze ist, das Programm ist mit einem Open Call gestartet, wo sich unheimlich viele Initiativen beworben haben. Und es musste wohl auch einigen abgesagt werden. Und deswegen wirkt das Programm gerade noch sehr erschlagend. Aber es sind eben auch lokale Projekte dabei, zum Beispiel mobile Gärten, die an der Brüder Grimm Berufsakademie in Hanau erdacht worden sind, oder so ganz praktisch so Verschattungen von Fenstern, die begrünt sind, die von dem Studio OMCC, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, erdacht worden sind. Und ja, es ist, in alle Richtungen schießt man da.
Laura, jetzt hast du ja die Designszene auch sehr grundsätzlich im Blick. Was würdest du sagen, wie schachtelt sich diese Veranstaltung da ein? Also wie siehst du grundsätzlich diese Idee mit der Designhauptstadt? Ist das eher Top oder Flop? Was denkst du?
Ich möchte mich dem entziehen, das als Top oder Flop zu bewerten. Aber ich würde sagen, das Gute daran ist, also wir haben in Mailand die Messe, die im April stattfindet, die so die Hauptveranstaltung ist für Designer und Designerinnen und die Interessierten daran. Und Design ein bisschen lokaler zu denken und eben auch zum Endverbraucher zu bringen, finde ich etwas, was interessant ist und was gefördert werden müsste. Und es sind eben auch Highlights dabei. Zum Beispiel ist auch die Mathildenhöhe dabei. Das ist ein UNESCO-Welterbe in Darmstadt, wo es immer ganz tolle Ausstellungen gibt. Und es ist ein architektonisches Meisterwerk, was man eigentlich gesehen haben muss und was viele Menschen in Deutschland vielleicht auch noch nicht kennen. Und ich denke, ja, wenn solche lokalen Projekte, Ausstellungen, Institutionen mehr Sicht bekommen und auch wenn Designer mehr an Endverbraucher rangebracht werden, dann ist das immer super.
Sagt Laura Ewert, Kolumnistin beim Kunstmagazin Monopol. Und mit ihr haben wir über die neue WDC 26 in Frankfurt am Main und über Sinn und Unsinn einer internationalen Hauptstadt des Designs überhaupt gesprochen. Herzlichen Dank.
Danke dir.